Ja, einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen noch einmal hier aus dem Studio live hier in Hamburg. Ein paar müde Gesichter, wir werden gleich sehr, sehr wach werden. Wir haben mitgekriegt heute, es ist Wahlkampf. Es geht um viel, das wurde heute Abend auch hier im ZDF klar. Der aber, und da geht der Blick zuerst zu Christina Dunz, einer der profiliertesten Politikjournalistinnen dieses Landes. Ein Abend, der trotz aller Wahlkampfrhetorik ein paar sehr interessante Momente, wie ich fand, zu bieten hatte. So richtig geklärt beispielsweise scheint das Verhältnis von Friedrich Merz zur Schuldenbremse nicht zu sein. Zur Bahn auch nicht und zur Frage, ob wir bald alle Maut bezahlen werden, irgendwie auch nicht. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Guten Abend.
Ja, und wir wollen Michael Brücker, einen der bekanntesten Politikjournalisten dieses Landes, fragen, wie es ihm ging, als eine Zuschauerin aus Solingen heute Abend eine Frage stellte, die gerade an einem Tag wie heute mit den fürchterlichen Bildern aus München mitten ins Herz dieser deutschen Seele traf. Sie fragte nämlich, tragen Sie eine moralische Mitschuld an jedem Mord? Und diese Frage ging an den Bundeskanzler, an Olaf Scholz. Herzlich willkommen. Ja, es geht um ein paar sehr grundsätzliche Dinge gerade und eines davon hat Sie, sehr viel gelesene Kolumnistin von den Kollegen von Spiegel Online, kürzlich in einem sehr, sehr lesenswerten Stück, wie ich finde, zum Thema gemacht. Die Diskussion um die Brandmauer, von der sie sagt, dieses Brandmauerdenken, Achtung, hat dazu geführt, dass die AfD immer größer geworden ist und Friedrich Merz hat jetzt endlich mal etwas ganz anderes versucht. Herzlich willkommen, Sabine Rennefanz. Ja, und über das zweite große und ganz grundsätzliche Thema wollen wir heute sprechen, das am Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz plötzlich auf der Tagesordnung steht. Die Ukraine und die Frage, was passiert da eigentlich gerade? Was hat Trump mit Putin besprochen? Und warum sind zwei komplett, so scheint es außen vor, die Ukrainer und die Europäer? Und deshalb wollen wir Richard David Precht fragen, was er meint, wenn er sagt, wie unsere Politiker, die Europäischen, auch die Deutschen, gerade vor Trump kuschen. Das macht mir richtig Angst. Und der zweite Gedanke, er sagt, es gibt jetzt im Grunde nur noch Europa und es gibt die USA. Aber es gibt keinen Westen mehr. Wenn das stimmt, was hat das dann für Konsequenzen? Sehr spannende Frage. Herzlich willkommen, Richard David Precht. Ja, schönen guten Abend nochmal in die Runde und herzlichen Dank für diesen sehr späten Besuch bei uns hier in Hamburg. Vielleicht die erste Frage an Richard David Precht. Richard, wie hast du das wahrgenommen, die ganzen vielen TV-Duelle, die Kanzlerkandidaten, der Moment Land auf Land ab, die ganze Zeit Fernsehformate, auch andere Redeschlachten im Bundestag. Wie schaust du auf diese letzten Wochen vor dem Wahltag, vor dem 23. Februar?
Ja, zunächst mal kann man überrascht sein, was für ein irrsinnig lebhafter Wahlkampf das geworden ist. Mhm. Noch vor 3-4 Wochen haben wir gedacht, das wird alles im Schlafwagen
2.0. Vor sich gehen.
Ja, ja. Als die langweiligsten Wahlplakate aller Zeiten. Ich meine, Wahlplakate sind meistens langweilig, aber nur noch Zuversicht drüber zu schreiben oder zusammen drüber zu schreiben. Also quasi
oder mit Sicherheit.
So gruppendynamischen Sprüchen da aufzuwarten. Da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, keine Partei hat richtig Lust auf Wahlkampf. Mhm. Das hat sich massiv verändert. Wir haben hitzige Debatten, wir haben echte Freund-Feind-Linien, wir haben tatsächlich unterschiedliche Konzepte und das alles in ganz wenigen Wochen sind die auf einmal aus dem Nichts, kann man regelrecht sagen, da. Und das hat den Wahlkampf sehr stark verändert.
Mhm. Wie nimmt Christina Dunz das wahr? Auch die Frage der Kampagnen, der Plakate. Mir geht es da ähnlich wie Richard. Ich schaue da immer drauf und denke, was soll das eigentlich sein? Also und auch die Widersprüchlichkeiten. Ja, ich erinnere mich vor 3 Jahren, der grüne Wahlkampf, da hatte man das Gefühl, es ist jetzt wirklich 5 vor 12. Klimafrage, wenn nicht jetzt, dann ist es demnächst 5 nach 12 und dann geht die Welt unter. Jetzt plakatiert dieselbe Partei Zuversicht. Ich denke, gut, das macht jetzt vom Timing her nicht so richtig Sinn. Wie geht's Ihnen, wenn Sie da drauf schauen?
Naja, das ist jetzt ja tatsächlich es hat sich ja in 3 Jahren wahnsinnig viel verändert.
Über Klimaschutz, aber das Klima ist nicht besser geworden.
Ja, genau. Das ist sehr in den Hintergrund gerückt, leider, durch die Katastrophe mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Mhm. Es gab große andere Probleme. Es gab viele Milliarden, die für etwas anderes ausgegeben wurden. Und diese kurzen Wörter oder diese kurzen Botschaften. Ich habe das Gefühl, dass die demokratischen Parteien versuchen oder die aus meiner Sicht in der Mitte der Demokratie verankerten Parteien versuchen wollen, vor allem eine Partei klein zu halten. Es gelingt ihnen nicht. Das ist die AfD. Mhm. Und wenn sie positive Botschaften dann geben, eher oder hoffen, dass das bei ihnen einzahlt. Ich muss sagen, dass ich ehrlich überhaupt gar kein Typ bin, der auf Plakate reagiert. Ich finde, das, was wir im Fernsehen erleben und was wir im Bundestag erleben, ist in einer aufwühlenden Art, was viele Menschen, glaube ich, fesselt. Ich rechne auch mit einer hohen Wahlbeteiligung. Die Leute interessiert das, sie wollen. Das war sehr schön, heute Abend zu sehen, welche Fragen nicht gestellt wurden, nämlich wer hat was über wen gesagt, sondern von den Bürgern wurde ganz konkret gefragt, was die Politik für sie tut. Und das, finde ich, ist erstmal ein sehr gutes Zeichen.
Der Ton, Frau Rennefanz, den Christina Dunz gerade angesprochen hat, nehmen Sie das auch so wahr? Rüder Ton, ich erlebe auch hier in der Sendung immer ganz unterschiedliche Auffassungen dazu. Die einen, die sagen, das ist hart, wie wir da teilweise miteinander reden. Andere, die sagen, nein, endlich wird mal wieder richtig gestritten und gerungen um Positionen. Wo stehen Sie da?
Also ich finde es auch eher spannend. Also man kommt sich schon ein bisschen komisch vor, wenn man das sagt. Aber ich fand eigentlich diese früheren Wahlkämpfe, gerade diese Merkel-Wahlkämpfe, sie kennen mich, alle schlafen ein. Das fand ich irgendwie für die Demokratie unwürdig. Also ich finde es schon manchmal schwer zu ertragen, wie giftig es auch ist. Mhm. Auch persönlich, da merkt man schon, dass bei einigen auch wirklich, die stehen unter Druck, die Politiker. Aber insgesamt finde ich es gut, dass die Profile deutlicher werden und dass es wirklich auch Streit und Auseinandersetzungen gibt.
Die Frage ist halt immer, Michael Brücker, streiten wir über die richtigen Dinge? Wie haben Sie die Hofnarr-Diskussion der letzten Tage wahrgenommen?
Naja, ich finde, diese Diskussionen über so Details sind immer dann relevant, wenn sie ein größeres Muster zeigen. Und das tun sie in diesem Fall. Denn wie sich Olaf Scholz in einer privaten Party gegenüber dem CDU-Vorstand Joe Cialo verhalten hat, zeigt, dass Olaf Scholz in bestimmten Situationen charakterliche Defizite hat. Dass er oberlehrerhaft, dass er diskreditierend, auch herabwürdigend argumentieren kann. Ob das Joe Cialo so oder so empfunden hat, ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Olaf Scholz als Typ gerade den Deutschen wieder einmal die Bestätigung gibt, dass er ein, sagen wir mal, zumindest in der Kommunikation, im Umgang nicht gerade ein sympathischer, zuhörender, besonnener Mensch ist, was er aber gleichzeitig auf jedem Plakat kleben lässt. Und diese Widersprüche.
Sie meinen, Sie spielen dann auf Respekt
ja,
und solche
Respekt
Schlagwörter.
Für dich ist sein Solidarität, sagt er. Er sagt übrigens das Wort Unterhaken in jeder seiner Reden. Das Problem in der deutschen Politik ist doch Glaubwürdigkeit, immer. Die Menschen hassen nichts so sehr wie Widersprüche, Heuchlerei und Glaubwürdigkeitsverluste. Und in dem Fall hat Olaf Scholz privat gezeigt, wie er vielleicht auch sein kann, obwohl er im Öffentlichen das Gegenteil von anderen verlangt und auch auf die Plakate schreibt. Und deswegen war es eine relevante Diskussion.
Sehr interessant, dass Christina Dunz heute da ist, die gerade den Kopf schüttelt. Ich wollte nur sagen, Sie waren ja auf sehr, sehr vielen Kanzlerreisen auch dabei. Das heißt, erleben den Mann dann auch sozusagen ein bisschen privater hinter den Kulissen. Wie tritt er denn da auf?
Also, ich muss das in zwei Teile teilen.
Ja.
Das eine ist, wie der Bundeskanzler mit Politikern umgeht. Ich finde das an der Diskussion so interessant. Über den Punkt Hofnarr hat heute Abend bei den Bürgern keine Rolle gespielt. Und ich glaube, dass viele Bürger sagen, es interessiert mich nicht, wer was über wen gesagt hat. Ich komme da auch gar nicht so richtig durch. Und dann hat man so das Gefühl, das war nicht in Ordnung. Und genau das stimmt auch. Der Bundeskanzler hat mit dieser Begrifflichkeit einen politischen Konkurrenten nicht auf Augenhöhe behandelt. Das ist etwas, was man daran erkennen kann. Der Umgang mit Journalisten, da muss ich sagen, wir teilen derart aus, also beim RND kommentieren wir auch sehr stark, sehr kritisch, was der Bundeskanzler macht. Und wenn es dann eine private Situation gibt, insofern, dass man unterwegs ist, und da gibt es wie bei dieser Party eine Maxime. Das Öffentliche ist öffentlich und dann gibt es einen Raum, darüber wird dann nicht geschrieben, das ist nicht öffentlich.
Deswegen,
und dann kann das härter zur Sache gehen. Und wenn ein Bundeskanzler eine Journalistin oder einen Journalisten in so einem Raum kritisiert, dann schweige ich darüber. Das erzähle ich nicht, weil Das ist die Abmachung. Und ehrlich gesagt, wenn wir so viel austeilen vor einem Millionenpublikum, die Reichweite ist groß, dann darf er im kleinen Kreis Journalisten auch beschimpfen. Das einmal so zur Abmachung. Und die Wahrnehmung ist doch, wenn ich mir überlege, haben wir eigentlich über die Höhe der Pflegekosten, die dramatisch werden, haben wir uns da so aufgeregt wie über den Fall?
Ja, pardon, Entschuldigung, ganz kurz, das ist nicht das Thema.
Doch, Christine, ein wichtiger Punkt. Die Fragen wurden erstmal heute Abend bei der ZDF-Wahlarena von Menschen vorher eingereicht. Die haben ihre Lebenssituation in eine Frage gestellt. Ich gehe davon aus, gerne Faktencheck, dass die Mehrheit der Menschen, die heute Fragen gestellt haben, das mit dem Hofner noch gar nicht kannten oder gelesen haben. Zweitens rede ich nicht über den Umgang mit Journalisten, sondern ich rede darüber mit einem CDU-Vorstand, einem schwarzen CDU-Vorstand, der selber sagt, wir haben über Rassismus geredet, dann bezeichnet er mich als Feigenblatt.
Was die Frage war eine andere.
Moment, nein.
Die Frage war, wie sich der Kanzler auf Reisen.
Das hat ja zwei Teile, ne?
Aber ich habe ja nur auf Hofner geantwortet, auf einen Umgang mit einem Politiker und im Zusammenhang mit Rassismus. Und das kann man nicht so machen. Und deswegen ist es relevant, auch dass es an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und die Fragen in der Sendung, sage ich ja nur, bestimmen, das wahrscheinlich diese Menschen im Lebensumfeld betrifft. Das haben sie vorher eingereicht. Ich gehe davon aus, wenn das früher bekannt gewesen worden wäre, wäre es sicher auch ein Thema gewesen. Weil ich möchte, dass der Bundeskanzler auf Augenhöhe, hast du gesagt, zu Recht, aber auch fair und auch angemessen mit politischen Gegnern umgeht. Und wenn man sich umgekehrt vorstellt, wenn das Friedrich Merz gewesen wäre, ich ahne, was in dieser Republik los gewesen wäre, darauf reagiere ich. Wie er mit Journalisten umgeht, ist gar nicht mein Thema.
Meine Frage ist eher an Richard David Precht. Erzählt so etwas, also muss einmal kurz vielleicht sortieren, ne? Also das war am Ende einer sehr, sehr harten Woche. Und man versteht auch, wenn da die Emotionen dann auch mal richtig hochgehen. Und das muss man auch einem Bundeskanzler zugestehen, ist auch nur ein Mensch. Dann ist das ein eher privater Rahmen, in dem das stattgefunden hat. Man redet darüber, dass die CDU mit der AfD gemeinsam abgestimmt hat. Man redet sich in Rage. Und Joe Cialo sagt dann irgendwann offensichtlich im Laufe dieser Auseinandersetzung, wollen Sie mir ernsthaft sagen, dass wir eine Partei sind, die Rassismus befördert? Und daraufhin fällt dann diese Replik, ja, Sie sind ja quasi nur das Feigenblatt und der Hofnarr.
So ist das.
In dieser Partei, der CDU. Das ist
was
natürlich
jegliche
schon
Qualifikation abspricht, diesen Politiker.
So, das ist das eine. Das andere ist aber, und da finde ich, hat Christina Dunst gerade einen interessanten Punkt. Sind wir, Richard, in einer Gesellschaft, in der man auch sagen muss, da reden wir schon auch über eine Art von Denunziation, über Denunziantentum, insofern als das in einem privateren Rahmen stattfindet. Da stehen zufällig Journalisten daneben. In dem Fall war es dann der Chefredakteur vom Focus, der zehn Tage später, ist wichtig, ne? Diese Geschichte sozusagen hochzieht und sagt, Achtung, da war ich Zeuge von einem schlimmen rassistischen Ausfall.
Ja, also ich finde das journalistische Verhalten völlig daneben. Ich finde, das hat was von Verpetzen. Man ist in einem privaten Kontext auf einer Geburtstagsfeier und erzählt dann 10 Tage später, so richtig schön nahe vor der Wahl, diese Geschichte. Das finde ich ist ganz schlechter Stil. Ja, und ich finde das überhaupt nicht gut. Hier wird quasi das, was wir schon lange haben, durch die sozialen Netzwerke bekommen haben, die Grenze zwischen öffentlich und privat, das haben Sie ja auch gesagt, im Grunde genommen auf unzulässige Art und Weise verwischt.
Richtig.
Auf der anderen Seite kann man sagen, Herr Cialo hat alles Recht der Welt, gekränkt und beleidigt zu sein, weil er grob behandelt worden ist, ja, auf eine wirklich ausgesprochen unhöfliche und verletzende Art und Weise.
Was mich aber gestört hat, nicht das Wort rassistisch, ne? Er selber.
Er selber hat gesagt, dass er Olaf Scholz nicht für einen Rassisten hält, aber der Fokus hat dann geschrieben, Olaf Scholz hätte sich rassistisch geäußert. Und so wurde das dann auch kommentiert von Friedrich Merz und von Carsten Lindemann. Mir fehlen die Worte, ich bin fassungslos, also in Superlativen darauf reagiert. Ja, der Vorsitzende der Jungen Union hat von glattem Rassismus gesprochen. Das heißt, man hat sich also ganz dick da drauf gesetzt und hat daraus also aus Olaf Scholz versucht, vor der Wahl einen Rassisten zu machen. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich unhöflich, grob und verletzend bin oder ob ich Rassist bin. Und wir können nicht mal ebenso mit einer kleinen Bewegung das eine mit dem anderen vermengen, ja, und auf diese Art und Weise Olaf Scholz daraus einen Vorwurf stricken. Übrigens hat er offensichtlich ja bei Herrn Cialo angerufen und er hat sich auch für sein Auftreten und für sein Verhalten entschuldigt. Ja, und das ist auch
aber
in Ordnung so.
Er ist ziemlich spät und ich würde noch mal ein Wort sagen zu diesem privaten Rahmen. Also da waren 300 Leute. Ich weiß ja nicht. Und ich finde auch...
Manche Leute feiern ein bisschen größer, wenn sie Privatgeburtstag feiern.
Aber ich finde es schon auch problematisch, diese Nähe von Journalismus und Politikern.
Nochmal ein anderes Thema.
Aber es ist schon auch ein bisschen...
War irgendjemand hier eingeladen hier aus der Runde?
Ja, ich war eingeladen, konnte an dem Abend nicht, weil ich Kinderdienst hatte. Bin im Nachhinein ganz froh. Die meisten Journalisten haben sich übrigens dran gehalten. Und Herr Precht, Sie haben völlig recht, man kann das nicht 10 Tage später hochziehen. Ich erinnere mich an andere Geschichten aus früheren Wahlkämpfen, die kurz vor der Wahl kamen. Das geht überhaupt nicht. Und trotzdem, ich habe mit Joe Cialo heute telefoniert. Er sagt, das war mindestens diskriminierend. Er ist kein Rassist, aber ich möchte so nicht behandelt werden. Und wenn es dann, wenn es dann rauskommt, muss man darüber diskutieren dürfen. Ist es ein Muster? Wollen wir das im höchsten Staatsamt haben, ja oder nein? Aber ich hätte es auch, und viele Journalisten haben ja die Szene nicht öffentlich gemacht, muss man fairerweise sagen. Die haben sich daran gehalten, weil Harald Christ zur Eröffnung gesagt hat, ich möchte, dass die Gespräche heute hier privat bleiben. Die meisten haben sich daran gehalten, dieser so, Kollege nicht.
Und nur deswegen auch dieser kurze sozusagen Schritt zur Seite. Und Christina Dunz hat natürlich völlig recht, wenn sie sagt, streiten wir so intensiv über die Pflege? Die Antwort ist ja. Hier in dieser Sendung sehr häufig und sehr hart. Aber ich finde trotzdem, dass das, was da passiert, auf vielen Ebenen nicht trivial ist. Und es erzählt auch ein bisschen was über diese Gesellschaft. Die Frage, wie wir miteinander umgehen wollen, welcher Ton da kommt. Und nochmal zur Erinnerung, so richtig instrumentalisiert wurde es dann ja auch in dem Fall von Seiten der CDU. Also da kam sofort die große Rassismuskeule, weil man dachte, da haben wir ihn jetzt, genau an dem einen wunden Punkt, sozusagen den Vertreter dieser woken Politik, dieser Wokeness, die uns alle so dermaßen auf die Palme bringt. Das ist schon ein Punkt, finde ich.
Da gebe ich Ihnen absolut recht. Und ich hatte gestern das Gefühl, dass Herr Cialo von seiner eigenen Partei so etwas ins Schaufenster gestellt wurde dann. Und ich will das auch nicht schmälern. Deswegen habe ich von der Augenhöhe gesprochen. Und da sieht man den Widerspruch beim Kanzler mit seinem Respektwahlkampf, den er 2021 geführt hat und den er auch jetzt wieder führt, dass er nicht in jeder Situation so handelt. Und weil Sie von dem Druck gesprochen haben, eins möchte ich noch mal sagen, was ja in der vorletzten Woche passiert ist. Das ist ja die Grundlage von allen, dass die Union sich gegen das Versprechen des Kanzlerkandidaten Merz, dass er nicht eine Mehrheit durch die AfD in Kauf nehmen wird, es getan hat. Mhm. Und das ist in der SPD wirklich eine Zäsur. Die haben jetzt schon Bedenken, dass wenn es so, wie es im Moment aussieht, auf Schwarz-Rote hinausläuft, dass die Basis da nicht mitmachen wird. Und dass das eine Situation ist, wo die Gemüter wirklich hoch sind, das sollte man ihnen allen zugestehen. Und übrigens auch Herrn Cialo, der sich das verbeten hat, dass man ihm das oder der CDU unterstellt. Ja,
vielleicht können die Kollegen das aus der Regie zuspielen. Einige der schwer erträglichen Bilder haut er aus München. Und ich würde gerne an dem Punkt Sabine Rennefanz fragen, wie sehr beeinflusst das möglicherweise den Ausgang dieser Wahl? Ich muss ehrlich sagen, ich bin beim Lesen ihres sehr guten Stückes wirklich zusammengezuckt. Ich habe es heute noch mal gelesen und ich glaube, da steht das auch drin. Sie sagen an einer Stelle, es kann natürlich passieren, dass es noch einen Anschlag gibt kurz vor der Wahl. Da konnten Sie das nicht wissen. Und diese düstere Prophezeiung ist an dem Punkt heute wahr geworden. Wie sehr kann das diese Wahl noch mal beeinflussen? Und welche politischen Szenarien, welche sagen wir mal, möglichen Paarungen sind dann vielleicht das Thema? Über welche Mehrheitsverhältnisse müssen wir da reden? Das ist ja die große Frage dabei.
Ja, also ich war heute wirklich total geschockt, was da wieder passiert ist. Ja. Also wieder passiert ist, wieder ein abgelehnter Asylbewerber, wieder ein Afghane, wieder ein Mensch, der hier Schutz gesucht hat und der sich gegen die Gesellschaft gewendet hat. Natürlich im Wahlkampf habe ich die Befürchtung, dass es jetzt noch polarisierter wird, noch stärker sich um Migration dreht und eben nicht um Pflege, nicht um Bildung, nicht um die anderen Themen. Und ich habe mich aber auch gefragt, wie die SPD jetzt reagiert, ob sie vielleicht überlegen, dass sie letzte Woche vielleicht doch hätten zustimmen sollen, mit der CDU zusammengehen sollen.
Heute stand ein anderer Afghan in Mannheim vor Gericht. Ne?
Ja, richtig.
Da reden wir über das, was in Mannheim passiert ist.
Richtig.
Und auch diese letztes Bilder habe ich noch sehr vor Augen. Also diese unvorstellbare Bereitschaft zur Gewalt, die man da sieht auf diesem Video, das ist alles auch festgehalten. Also das ist sozusagen eine richtig harter Angriff auf eine Art zu leben, auf eine sehr freie Gesellschaft, mit der man sich offensichtlich nicht abfindet.
Und ich hoffe irgendwie, dass die demokratischen Parteien das machen, was sie bisher nicht geschafft haben, sich irgendwie zusammen zu raufen, weil es muss was passieren, es muss sich was verändern, auch wenn es diese Taten jetzt nicht rückgängig macht, aber es muss einfach ein Signal kommen, dass wir in irgendeiner Weise für die Zukunft uns besser aufstellen. So.
Was ging Michael Brücker durch den Kopf, als Sie das gehört haben? Bevor wir gleich mal hören, wie wirklich ritualhaft heute auch wieder diese Einlassungen kamen. Das ist dann sozusagen immer der zweite Teil. Also erst passiert so etwas und ich finde, es ist viel, viel zu häufig passiert in den letzten Jahren in diesem Land. Deutschland zahlt mittlerweile, finde ich, einen hohen Preis für diese Migrationspolitik. Und das, was dann an Einlassungen kommt, ist auch so eingefahren, so ritualisiert, dass man sich fragt, wie oft wollen wir uns das eigentlich so auf die Art und Weise noch erzählen? Aber vorher würde mich interessieren, was Sie dachten,
als diese Meldung kam. Ich habe an diese komischen Zufälle vor den Wahlen auch gedacht. Mannheim, Solingen,
Sicherheitskonferenz,
Europawahlen, Landtagswahlen in Thüringen, jetzt wieder die Bundestagswahl, immer so 10, 14 Tage vorher. Es ist kein Muster, wahrscheinlich, natürlich nicht. Aber es zeigt, dass wir inzwischen über diesen Punkt hinweggekommen sind, wo es um Wut geht. Sondern wir sind in dem Punkt, wo es um Ohnmacht geht. Es ist ratlos. Die Statements sind austauschbar. Einer hat heute geschrieben, das ist fast Copy-and-Paste-Trauer. Du kannst sie eins zu eins wiedernehmen, die wir vor Monaten gesagt haben.
Copy-and-Paste-Trauer, überleg mal, was das heißt. Was
und wir haben immer wieder Begriff. Das Problem. Am Ende ist es zurückzuführen auf, keiner pauschalisiert. Aber es kommen zu viele junge Männer, es kommen zu viele, die sich hier radikalisieren. 90% aller islamistischen Täter in den letzten 8 Jahren hier in Deutschland haben sich hier radikalisiert. 90% dieser Täter waren Asylbewerber. Es waren ganz wenige, nur 0,002% der Flüchtlinge in Deutschland in den letzten 8 Jahren sind irgendwie dschihadistisch, islamistisch auffällig gewesen. Peter Neumann hat dazu eine Studie gemacht. Sehr interessant. Aber wenn es eine Tat war, dann waren es zu 90% Asylbewerber. Und deswegen haben wir ein Thema, weil jede einzelne Tat uns so sehr und so lange beschäftigt. Deswegen müssen wir darüber reden, ohne zu pauschalisieren. Und wir müssen dazu kommen, dass wir eine Kontrolle, eine Steuerung und auch eine präventive Art des Screenings dieser Personen, die da kommen, irgendwie
über Prävention haben wir auch das, was für ein böser Zufall, am Dienstag mit Karl Lauterbach hier in der Sendung gesprochen. Darüber sollten wir gleich nochmal ein Wort verlieren, weil ich finde, gerade auch im Lichte dessen, was heute passiert ist, ist das wirklich politischer Sprengstoff. Aber einmal kurz die Reaktion heute, die Einlassungen. Und Sie werden hören, es kommt Ihnen vieles sehr bekannt vor.
Wir gehen bei jedem so einem Anschlag besonnen. Aber ich sage Ihnen auch, dass unsere Entschlossenheit wächst.
Es ist furchtbar, was heute in München geschehen ist. Ein furchtbarer Anschlag. Wer Straftaten in Deutschland begeht, wird nicht nur hart bestraft und muss ins Gefängnis, sondern er muss auch damit rechnen, dass er seinen Aufenthalt in Deutschland nicht fortsetzen kann. Und das gilt auch für Länder, wo das sehr schwierig ist, jemanden zurückzuführen. Dieser Täter kann nicht auf irgendeine Nachsicht rechnen. Er muss bestraft werden und er muss das Land verlassen.
Ich kann Ihnen sagen, mit der AfD in der Regierung würde so etwas gar nicht passieren. Wenn Sie es wollen, dann können Sie diese Menschen abschieben. Und ich sage Ihnen, wir werden es tun.
Wir sehen, dass die Herausforderung von außen, aber auch die Herausforderung unseres sicheren Zusammenlebens von innen nicht einfacher werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir als demokratische Gesellschaften in Europa zusammenstehen und dass wir auch in unserem Land als Demokraten zusammenstehen, dass wir uns nicht spalten lassen, weder von Rechtsextremisten noch von Islamisten, die unseren Rechtsstaat von innen herausfordern.
Riet, was denkst du, wenn du das hörst?
Ich sehe, ich stimme Herrn Brücker völlig zu. Ich sehe eine unglaubliche Überforderung, eine Verzweiflung und auch eine große Hilflosigkeit. Ich bin ziemlich sicher, dass wir auf der Gesetzesebene nach der Wahl Veränderungen erleben werden. Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, dass wir es schaffen werden, straffällig gewordene Täter zurückzubringen in ihre Heimatländer. Ich könnte mir vorstellen, wir werden Abkommen mit Afghanistan aushandeln. Also wir werden einige richtige Dinge tun. Aber wir werden uns nicht grundsätzlich davor schützen können. Ja, und das ist natürlich völliger Blödsinn, den Alice Weidel erzählt. Wenn die AfD regieren würde, könnte sowas nicht passieren. Muss man überlegen, wie viele Menschen aus Afghanistan in diesem Land leben. Davon die allermeisten Menschen friedlich. Und ich kann nicht jeden Einzelnen scannen, überwachen, dass so eine Tat sich nicht auf ähnliche Art und Weise wiederholen kann. Das ist die grausige Realität dahinter, aber das ist tatsächlich so. Und deswegen sollten wir bei all den Veränderungen, die jetzt notwendig sind, realistische Erwartungen an diese Veränderungen hegen und nicht glauben, wir könnten mit den Fingern schnipsen, wir ändern die Gesetze und dann kann sowas nicht mehr passieren. Ja, also dann werden wir nur wieder erneut enttäuscht sein und werden wieder einer Regierung den Vorwurf machen, dass sie alles falsch gemacht hat. Also Veränderungen ja, aber eine absolute Sicherheit für diesen Sektor gibt es leider.
Aber die Menschen haben einfach schlicht nicht mehr das Gefühl, dass alles versucht wird. Sie haben mit allem Recht, dass der Politiker unterschreibt den Satz, den Schaden vom Volk abzuwenden. Und man hat das Gefühl, sie tun es nicht. Sie versuchen es nicht maximal. Dass das nicht zu verhindern ist, weiß jeder. Aber man hat das Gefühl, dass wenn immer wieder die gleichen politischen oder behördenpolitischen Probleme auftreten, dass dann eben doch nicht genug nach einem Anschlag passiert ist. Und dass jetzt wieder erst eine Wahl kommen muss und dann die große Sorge AfD, Konjunkturprogramm
für die AfD. Sorge ist, wir dürfen uns jetzt nicht spalten lassen.
Genau.
Und die Warnung vor rechts.
Das kann ich nicht mehr.
Können wir bitte einmal über das reden, was da heute passiert ist? Ja, können wir über die Frage nachdenken, warum dieser Mensch hier in diesem Land ist? Und dann hört man, okay, es sollte abgeschoben werden, geht nicht, gibt aber eine Duldung. Allein das ist etwas, was man einer Gesellschaft doch, finde ich, kaum noch erklären kann.
180.000 Menschen sind geduldet. Und die meisten von denen, weil sie keine Ausweisdokumente haben. Nicht, weil sie, natürlich auch, weil sie wirklich nicht zurück können in dieses Land, weil ihnen dort was droht, weil sie krank sind. Aber viele auch einfach, weil sie keine Ausweisdokumente haben. Und das schleppt sich. Auch dieser Mann hätte in einem halben Jahr, zumindest laut Medienberichten, abgeschoben werden können, bevor dann die Taliban in Afghanistan übernommen haben. Es sind immer wieder kleine Puzzlestücke des politischen Versagens.
Ja, und das hat ja offenbar auch 3 Jahre gedauert, also 2017 nach dem bisherigen Erkenntnisstand ist er abgelehnt worden und dann gab es nochmal eine Revision. Das hat nochmal 3 Jahre gedauert. Also das ist auch, also was wir hier dann auch mit den Menschen machen, das ist natürlich total schwierig und die Leute können dann sind dann in der Zeit isoliert und
Und radikalisieren sich hier.
Das sagen die Experten ja auch. Und das ist ja auch kein neues Thema, Islamismus. Nein. Aber bekanntermaßen hat ja Frau Faeser den Islamismus-Arbeitskreis abgeschafft gehabt. Das war lange gar kein Thema mehr. Und auch wenn man so hört, Olaf Scholz, ja, wir müssen alles tun und so und jetzt mal durchgreifen und so. Man kommt sich doch als Bürger total veräppelt vor. Also weil man das wirklich ritualhaft hört und dann vor den Wahlen ist dann plötzlich auch wahrscheinlich wieder ein Abschiebeflug möglich, sonst geht es nicht.
Es gab in dieser Woche einen sehr interessanten und ich finde deswegen so interessanten, weil sehr ehrlichen Moment von Karl Lauterbach, der hier in der Sendung darauf hinwies, dass er, seine Fachleute davon ausgehen, dass ungefähr 1 Million derer, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, psychische Themen haben. Ungefähr 1 Million. Das ist enorm viel. Und er sagt, wir müssen jetzt natürlich alles tun, um die, weil der allergrößte Teil davon ist natürlich nicht gefährlich. Die sind traumatisiert, die haben Probleme, alles Mögliche. Jetzt tun wir sozusagen, und da wiederum wird es unehrlich, tun wir so, als wären wir oder könnten wir in der Lage sein, die gefährlich sind, aus denen herauszufiltern. Ja. Und das ist Quatsch.
Ja, das ist vor allem deswegen Quatsch, weil wir uns dabei so stark auf Islamismus ja konzentrieren. Ich meine, das ist für die armen Menschen, die hier Opfer geworden sind, erstmal ziemlich egal, ob das Motiv des Attentäters tatsächlich islamistisch war oder ob er nur einfach psychisch krank war.
Völlig richtig.
Und die entscheidende Pointe ist eben, dass ganz viele ja nicht unbedingt einen islamistischen Hintergrund deswegen haben. Das ist sogar insgesamt in der Diskussion sogar ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wir wissen auch im Fall des Attentäters von München
in dem Fall auch nicht,
ob es wirklich ein islamistisches Motiv war. Ich glaube, dass das, was du sagst, wichtig ist. Es gibt unglaublich viele traumatisierte, ausgeklinkte, entwurzelte, psychisch Kranke und so weiter, die wir aufgenommen haben in dieses Land. Und die können wir nicht alle Stück für Stück sozusagen scannen und screenen. Ich fand das jetzt keine schöne Nachricht. Ne? Viel lieber würden wir hören, dass wir sagen, das kriegen wir schon irgendwie raus, ne? Indem wir deren E-Mail-Verkehr überwachen und was weiß ich was und so. Aber die Realität dahinter ist tatsächlich, dass wir alles tun sollten, was wir können, uns aber nicht der Illusion hingeben, wir könnten das Problem damit lösen.
Ich würde da gerne eine Sache ergänzen. wenn überhaupt das umgesetzt worden wäre, was auf dem Tisch liegt, hätten wir zumindest schon mal ein Signal gegeben. Das ist der Beschluss, wie das europäische gemeinsame Asylsystem verschärft werden wird, liegt im Bundesrat, ist wird noch blockiert, vom Vermittlungsausschuss nicht. Nee, Moment. Ja. Das Polizeigesetz, das verstärkt, verschärft werden soll, und das Sicherheitspaket. Die Union hat zwei Vorschläge eingebracht, die auf der anderen Seite, also das, was die Ampelregierung noch gemacht hatte, war ihnen zu schwach. Auf der anderen Seite haben sie was vorgelegt, was erstmal an Gerichten bei uns scheitern würde. Und für mich ist das Versagen dieser demokratischen Mitte, dass es nicht möglich war, dass auf der einen Seite die Oppositionsfraktion sich mal bewegt, dass nämlich diese drei vorliegenden Sachen wenigstens überhaupt der erste Schritt gemacht worden wäre nach Mannheim und nach Solingen. Und das zweite ist an dem berühmten Freitag, wo das sogenannte Zustromsbegrenzungsgesetz nicht durchgegangen ist, weil Maximalforderungen gestellt wurden. Und das nicht im Sinne der Angehörigen und der Opfer und dem, was da passiert ist, gesagt wurde, bevor wir jetzt gar nichts machen, setzen wir um, was da ist, und kommen zusammen. Und das ist für mich das Versagen der demokratischen Mitte.
Weil Wahlkampf ist. Weil die demokratische Mitte hier nicht zusammenfinden wollte.
Ja, aber schon lange nicht.
Die Grünen und die SPD wollten, dass die Brandmauer eingerissen wird, weil sie das im Wahlkampf gegen die CDU verwenden wollten. Und die CDU wollte Rot-Grün als Versager vorführen und sich selbst als Macher, und hat deswegen genau zu diesem Zeitpunkt die 5 Punkte eingebracht. Das heißt, der große, aus meiner Sicht, Tragik dahinter ist, dass das komplexe, schwierige und wirklich dringliche Problem der Migration auf diese Art und Weise zum Spielball wahltaktischer Überlegungen gemacht worden ist.
Und das ist auch das, AfD,
was ich der Union in erster Linie vorwerfe. Warum in diesem Moment, warum nicht nach der Wahl, die 5 Punkte kann man vorher schon vorstellen. Die kann man in seinem Wahlprogramm
nach der Wahl
Solingen,
mit einem Koalitionspartner das durchsetzen. Warum nicht nach Rockstedt?
Genau, das ist der Punkt. Ich finde beide recht, mit einer Einschränkung. Die Bundesregierung ist immer noch zuerst in der Verantwortung, dass wir neuerdings nur bei dieser Ampelkoalition in den ersten 3 Jahren immer wieder darüber geredet haben, die Opposition muss mitmachen, die Union soll auf die zukommen. Ich erinnere mich an schwarz-gelbe und rot-grüne Regierungszeiten, wo das Thema, die Opposition muss aber unbedingt dabei sein, nie ein Thema war. Die hatten eine gewählte Mehrheit, eine klare Mehrheit im Bundestag. Und ich erwarte von einem Bundeskanzler, dass er die Grünen nicht nach Europa schickt, um dort dann gegen das GEAS stimmen zu lassen, was er hier gerne in seiner Koalition durchbekommen hätte. Ich hätte eine Akzentuierung nach den allerersten Taten schon von dieser Ampel erwartet.
Aber dann ist
ohne sofort auf die Union zu gucken, die jetzt 10 Tage vor der Wahl daraus eine Wahlkampfnummer gemacht hat. Die Ampel war in charge 3 Jahre lang, und sie hat bei diesem Thema die Deutschen leider, leider enttäuscht.
Können wir noch einmal in dem Zusammenhang, Richard sagt ja zu Recht, es ist Wahlkampf, und ich finde, man merkt das an so vielen Dingen. Können wir einmal bitte über Aufrichtigkeit und Unaufrichtigkeit und über die Sprache sprechen. Christina Dunst sagte gerade, das ist auch so die Erzählung, höre ich hier auch immer, das soll so durchsetzungsstark klingen, wir machen ja jetzt GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem. Und das ziehen wir dann auch noch vor. Wenn man genauer reinschaut, sagt man, man kann da überhaupt nichts vorziehen. Das wird 2026 in Kraft treten, vorher wird das nicht passieren. Zweiter Punkt, und ein Punkt, der nie besprochen wird, ist, die 3 Länder, die es vor allen Dingen betrifft, Syrien, Afghanistan, die Türkei.
Eine Ruheschutzquote.
So, aus denen die meisten kommen, die betrifft das überhaupt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Das wird nichts verändern. Das mutet man aber der deutschen Öffentlichkeit nicht zu. Dritter Punkt, Nancy Faeser höre ich heute wieder und sagt, wir werden diesen Weg weiter beschreiten. Wir haben ja erfolgreich Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Ich denke, also warum versteht ein, wer berät diese Leute, dass sie nicht verstehen, dass das wie Hohn in den Ohren der Opfer klingt und auch wie Hohn in den Ohren dieser deutschen Öffentlichkeit, die doch weiß, dass man genau 28 Schwerstkriminelle nach Afghanistan abgeschoben hat. Und zwar unter dem Eindruck einer 30%-Partei in Thüringen unter anderem, nämlich der AfD, kurz vor diesem Landtagswahlkampf. Seitdem ist nichts mehr passiert. Es soll aber klingen wie, wir sind das einzige Land auf der Welt, das es schafft, nach Afghanistan abzuschieben.
Und zeitgleich 22.000 Afghanen geholt.
Letzter Punkt. Man sitzt ja gelegentlich beim Friseur. Dort liegt häufig das Zentralorgan für politische Bildung, nämlich die Bunte. Und dort finde ich dieser Tage ein Interview mit Nancy Faeser, hoch zu Ross, auf einem, hat das irgendjemand gesehen? Auf einem Polizeipferd. Ja. Da ist das Bild. Ja. Und abgesehen davon, dass man vielleicht fragen könnte, ob es eine wahnsinnig schlaue Idee ist, wenn man in der Sozialdemokratie zu Hause ist, sozusagen von derart weit oben auf seine Wähler runterzugucken. Hoch zu Ross ist ja so ein stehender Begriff, auch in der deutschen Sprache. Würde ich mit euch gerne einmal über diesen Satz sprechen. Ich will Täter härter bestrafen. Sie ist Juristin. Da kommt es auf jedes Wort an. Sie sagt nicht, ich werde Täter härter bestrafen. Ich habe ein Gefühl, warum sie das nicht tut. Sie tut es deswegen nicht, weil sie genau weiß, dass sie es gar nicht kann.
Sie kann es nicht, ja klar.
Sondern Gerichte bestrafen Täter und nicht Nancy Faeser. Das erweckt aber den Eindruck, als würde sie sozusagen vom Pferd runter den Delinquenten direkt am Ohrläppchen in den nächsten Knast ziehen wollen. Das ist die Illusion von Politik, oder sehe ich das?
Das ist Entscheidungssimulation. Und ich musste spontan an Rudolf Scharping denken, ehrlicherweise an seine bunte Interviews. Das war ein anderer Zusammenhang, weiß ich auch.
Der Pool.
Ich weiß, es ist weit hergeholt. Aber ich gehe zwei Wochen vor der Wahl in ein populäres Magazin, setze mich auf ein Pferd und hau noch mal zwei, drei Sprüche raus. Ich finde es leider unmöglich. Und bei uns hat sie gestern im Podcast auch noch gesagt, sie sei sehr stolz darauf, dass sie die entschiedenste und härteste Migrationspolitikerin ist. Und Olaf Scholz sei ein wunderbarer Wahlkämpfer. Dieses Thema zählt bei uns ein in der SPD. Ich meine, so viel Realitätsleugnung kann ich gar nicht mehr kommentieren.
Könnt ihr mir einmal erklären, warum macht man das, Frau Kanefanz? Hier sind lauter politische Beobachter, Profis.
Ich soll warum es macht Frau Faeser erklären.
Ich würde gerne mal verstehen, warum sind wir an dem Punkt, oder anders, warum ist Ehrlichkeit offensichtlich etwas, was man keinem zumuten kann? Warum kann man nicht sagen, wir haben hier ein Problem, das wächst uns auch gerade über den Kopf, und wir müssen jetzt als Gesellschaft gemeinsam darüber verhandeln, wie wir es machen. Noch ein kleiner Bogen. Heute Abend, sehr interessant, sitzt da diese Frau aus Georgien. Die sagt zu Frau Weidel, wenn es nach Ihnen ginge, müsste ich abgeschoben werden. Die bemüht sich um Arbeit, die ist eine Reinigungskraft und so weiter. Die sorgt für ihr eigenes Leben. Die brauchen wir hier. So. Und Altenpflegerin, glaube ich, an dem Punkt. Ne? War sie Pflegerin? Ne? Genau, sowas. So. Und spätestens an dem Punkt wird doch klar, wir brauchen endlich statt irgendein Asylgesetz, das wir ständig als Einwanderungsgesetz missbrauchen, endlich mal ein echtes, zeitgemäßes, dem 21. Jahrhundert gerecht werdendes Einwanderungsgesetz. Ein vernünftiges, gutes Einwanderungsgesetz, damit eine Pflegerin aus Georgien, die hier ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft ist, bleiben kann, um andere loszuwerden, die wir hier in dieser Gesellschaft nicht haben wollen, weil sie schon mehrfach auffällig geworden sind.
Wenn sie nicht Asyl gesagt hätte, verstehe ich das, sondern es versucht hätte über das Einwanderungsgesetz, wäre sie jetzt in dieser misslichen Lage nicht. Es wäre ja möglich gewesen.
Aber wir wissen ja nicht, wie lange die schon hier ist. Ne?
Ich will ja nur sagen, es krankt ja an allen Ecken und Enden, das ist ja klar, aber es wäre ja andersrum möglich gewesen. Und eine Sache noch zu, was häufig so hinter den Kulissen läuft und was man auch nicht sieht. Die Regierungen bemühen sich um diese Abkommen, die Rückführungsabkommen mit den Ländern. Und da ist ja nicht nichts passiert in den Bemühungen. Es ist dann nicht Afghanistan, sondern es geht über Usbekistan, dass die Leute dahin gebracht werden. Ja,
viele.
Was ich nur sagen will, es ist nicht, wir tun auch immer so, als wenn alle die Hände in den Schoß legen würden. Und wir haben ein sehr kompliziertes Rechtssystem.
Frau Dunz, wir haben zu viele Tote.
Ich will es doch überhaupt nicht verteidigen. Ich will nur sagen, auch wenn jetzt ein Satz kritisiert wird, ich will Täter härter bestrafen. Was soll sie machen? Die Gerichte schlafen oder was soll sie sagen? Was meinen Sie?
Auf jeden Fall sage ich nicht den Satz, ich will Täter härter bestrafen. Ja. Wenn ich als Juristin und Innenministerin weiß, das kann ich gar nicht. Entschuldigung. Ich kann Gesetze verändern, ich kann die Gesetze härter machen, aber das ist eine Absichtserklärung. Soll aber klingen wie, es ist völlig klar, hier ist Handlungsbedarf und ich bin absolut handlungsfähig. So soll das klingen. Ich weiß nicht, also.
Ich meine, Frau Faeser hielt nach Mannheim, war das, glaube ich, Messerverbotszonen für die absolut super Idee. In Aschaffenburg haben wir gesehen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Der Täter war in so einer
Mann, der in Solingen
Verbotszone
geboren ist.
Und hatte ein Messer da dabei. Die Frau sagte an einem Tag so, sagt sie, Abschiebung nach Afghanistan geht nicht. So kurz vor der Wahl geht es dann irgendwie plötzlich doch. Jetzt will sie Täter härter bestrafen. Dann hat sie im Podcast der FAZ gesagt, ja, eigentlich bei der Abstimmung und Union und wir sind eigentlich gar nicht so weit auseinander. Ja, warum dann dieses ganze Theater? Also man kommt sich wirklich, ich wiederhole mich, ein bisschen veräppelt vor und ich habe manchmal den Eindruck, die Politiker haben selbst gar nicht mehr, die glauben selbst gar nicht mehr daran, dass sie eigentlich was ändern können.
Und dann
können.
Sollten sie ehrlich sein und das ist dann der Punkt.
Das
dann sollen sie wenigstens
Punkt.
Sagen, es ist kompliziert, wir werden es so schnell nicht hinbekommen, wir haben Fehler gemacht, auch wir in dieser Regierung, aber auch die Vorgänger. Es dauert, es ist mühsam und deswegen Ihr Wort von der Überforderung eben, Herr Precht, das zeigt es doch. Diese Frau ist in ihrem Amt überfordert, diese Regierung ist überfordert und sie kommuniziert nicht mal mehr ehrlich diese Überforderung.
In dem Zusammenhang. Robert Habeck hat heute Abend, das wurde dann auch direkt von einem Zuschauer und überhaupt vom Publikum dort sehr gutiert. Der hat Fehler zugegeben. Er war aber der Einzige. Er hat ansonsten wenig.
Ist auch ein bisschen sein Leitmotiv geworden inzwischen.
Fehler zuzugeben.
Aber trotzdem ist es
mir lieber an dem Punkt ehrlicher
zu
sein,
lieber,
als so zu tun, als hätte man alles komplett richtig gemacht.
Wen meinen Sie denn da
jetzt? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber es führt immer unwiderruflich zur Frage und zur Gegenfrage. Und warum läuft es dann dermaßen schlecht gerade in diesem Land? Das ist ja der entscheidende Punkt. Brandmauer. Auch da, Thema Ehrlichkeit, zieht sich ja wie ein roter Faden heute ein bisschen durch diese Sendung, Frau Rennefanz. Ich habe Sie vorhin zitiert und ich empfehle sehr, dieses Stück zu lesen. Sie sagen, wir haben diese Brandmauer-Diskussion hochgezogen. Ich tue mich schwer mit diesem Wort, weil ich irgendwie nicht so richtig daran glaube, dass das funktionieren kann. Warum nicht und wie würden Sie es machen? Sie machen dann sehr interessanten historischen Rückgriff.
Ja, also ich schaue mir einfach noch mal an, wie sich das Parteienspektrum vor allen Dingen der Konservativen in den letzten 20 Jahren doch auch verengt hat. Ja, und ich habe ein Problem mit diesem Begriff Brandmauer und gehe einfach so von der Empirie aus. Also wir haben versucht, die AfD zu ignorieren ganz lange, nicht einzuladen, rauszuhalten aus allem. Und es hat nicht funktioniert. Das hat die AfD immer noch stärker gemacht. Und ich habe jetzt auch nicht das Modell, aber wie man mit den Rechtspopulisten umgehen kann. Aber es ist natürlich auch ein internationales Phänomen und interessant zu sehen, wirklich, wenn man so sich anschaut, zum Beispiel Franz Josef Strauß, der gesagt hat, rechts neben mir darf es keine andere Partei geben. Und auch wenn man sich alte Debatten anschaut, wie die Leute miteinander geredet haben, wie sie gestritten haben, welche Themen gesetzt wurden. Und mir ist aufgefallen, dass eben dieser Rahmen, was als rechts gilt, immer enger gesetzt wurde. Also wie schnell man, also schon wenn man irgendwie sagt, ich habe ein Problem oder ich finde irreguläre Migration problematisch, gilt man sehr schnell als rechts. Selbst die Union selbst will eigentlich nicht rechts genannt werden, also empfindet das schon als Schimpfwort. Und ich habe deshalb so verstanden, was Merz vorhat, also was Merz versucht hat mit diesem Manöver im Bundestag, eben auch wieder diese Wähler, die eher migrationskritisch sind, die AfD abgreift, auch für die wieder ein Angebot zu machen.
Sie sagen, dieses Land war immer, das sagen Sie in diesem Stück, stark darin, sozusagen die Rechten, die Rechtsradikalen, sogar die alten Nazis, sozusagen im Grunde so lange zu umarmen, bis sie am Ende erwürgt waren, weil sie gar nicht gemerkt haben, dass die Umarmung in Wahrheit ein Würgeversuch war.
Es wird ja oft behauptet, immer mehr Menschen sehen sich nach einer rechtsautoritären Diktatur und das gibt die Empirie aber nicht her. Also im Gegenteil, seit 20 Jahren ist die Zahl eigentlich zurückgegangen von Leuten, die sich eine rechtsautoritäre Diktatur wünschen. Und auch diese Wähler, also auch so Menschen mit geschlossenem rechten Weltbild, sind eher zurückgegangen.
Also sie werden auf jeden Fall nicht mehr. Ne? Da gibt
es
interessante Studien dazu.
Ja. Genau, es sind irgendwie immer so zwischen 15% und 20%. Und die haben früher eben SPD und CDU gewählt. Und das Rechtsautoritäre, das Rechte spielte nicht so eine Rolle in ihrer eigenen Wahlentscheidung, weil andere Themen eine Rolle spielten, soziale Themen, wirtschaftliche Themen. Aber diese sozialen und wirtschaftlichen Themen, die sind halt immer stärker zurückgedrängt worden. Und diese AfD hat halt diesen Trick drauf, alles zu so einem Thema der Migranten zu machen. Also alle unsere Probleme kommen eigentlich daher, weil wir zu viele Migranten im Land haben. Das ist eine Verkürzung. Und ich werfe den anderen Parteien vor, dass sie sich darauf eingelassen haben und dass sie keine eigenen Themen quasi dagegen setzen.
Riad nickt mehrfach.
Ja, aber das ist eine völlig richtige Diagnose. Ist. Also allerspätestens in der Merkel-Zeit, wahrscheinlich schon vorher, sind links und rechts Schimpfwörter geworden. Die SPD hat sich immer bemüht, seit Helmut Schmidt und auch in den Zeiten von Gerhard Schröder, bloß nicht wie eine linke Partei zu wirken. Und die Merkel-CDU hat sich von allem, was irgendwie rechts ist oder rechtskonservativ, getrennt. Und das führt dazu, dass es 5 Parteien gibt, die alle für sich in Anspruch nehmen, die Mitte zu sein. Und die Ränder auch als die Ränder ausgrenzen. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die mit Positionen, die in der Mitte vertreten werden, nicht einverstanden sind und die sich dann von den anderen qua Zuweisung, ja, an den rechten oder an den linken Rand, rechts ist im Augenblick wichtiger, hingeschält würden. Du bist rechtsextrem, wenn du das denkst und das machst und so weiter.
Du bist Nazi.
Und daraus ist eine neue Trotzkultur entstanden. Ja, also ein Verdruss an der Mitte und ein Trotz. Ja, und je mehr man diesen Leuten sagt, du solltest dich schämen für deine Positionen, umso stärker wird dieser Trotz. Das ist das Gleiche, was wir in den USA erlebt haben. Ja, dieser Trotz hat Donald Trump groß gemacht. Und dieser Trotz stärkt auch die AfD. Und der Fehler, und da bin ich ganz bei Ihnen, der Fehler liegt eindeutig darin, wenn alle versuchen, die Mitte zu besetzen, ja, dann hat man das Gefühl, bei der Wahl eigentlich keine richtige Wahl mehr zu haben. Dann werden PR-Agenturen beauftragt, 2 Monate vor der Wahl sich noch irgendein Profil auszudenken oder irgendwelche Sprüche, die einen Markenkern oder eine Identität herstellen sollen, die es in dieser Form eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja, vor allen Dingen auch deswegen, weil die meisten Parteien gar keine langfristige Agenda verfolgen, sondern durch die Medien auch hin und her getrieben und durch den Zeitgeist sich sowieso immer jeden Tag neu justieren müssen. Und aus diesem Verdruss heraus kann man sich ziemlich gut erklären, warum die AfD so stark geworden ist und auch die Befürchtung haben muss, dass sie in Zukunft noch stärker werden könnte.
Ist das, Michael Brücker, auch der Grund, warum jemand wie Sarah Wagenknecht fast aus dem Nichts plötzlich Erfolg haben konnte? Ich hätte mir das immer so erklärt. Weil gerade diese Migrationsfrage so lange nicht adressiert worden ist und irgendwie nicht befriedigend geklärt worden ist, kommt sie plötzlich, macht das zum großen Thema. Und für all diejenigen, denen die AfD kein Angebot war, weil sie sagt, nee, mit denen will ich wirklich nichts zu tun haben, war im Grunde Sarah Wagenknecht plötzlich die Einzige, wo man sagen konnte, okay, ich bin nicht einverstanden mit dieser Migrationspolitik, aber die AfD will ich auch nicht wählen. Und da war das einzige Angebot sozusagen in dieser politischen Mitte.
Ja, und genau so ist es, Herr Lanz. Die historische Lücke, die die SPD ihr übrigens überlassen hat, ist es nämlich zu sagen, wir so Helmut Schmidt-mäßig, Peter Struck-mäßig, die alten Sozialdemokraten der Seeheimer, die hätten das alle gar nicht zugelassen, was in den letzten Jahren in der SPD passiert ist, zu sagen, wir sind in der Migrationspolitik nicht naiv. Wir sind aber auch nicht rechts, sondern wir sind klar. Und sie hat gesagt, ich bin wirtschaftspolitisch links, ich bin gesellschaftspolitisch liberal, aber in der Migrationspolitik bin ich konservativ. Und diese Melange aus den Positionen, die eigentlich am Ende die Prechtsche Mitte ergeben würde, weil ich eben mir aus verschiedenen Lagern was geholt habe, das gab's nicht. Das Angebot gab es schlicht nicht mehr. Und da hat sie ihre, wie viele es auch immer sind, 5, 6, 7% holen können. Und die gehen vor allem bei der SPD weg. Natürlich auch bei der Linken, weil die Linke sagt, zumindest Jan van Aken, 1 Million könnten wir locker hinbekommen. Ist völliger Wahnsinn. Jetzt haben die natürlich auch wieder ihren USP, weil sie als einzige Partei in Deutschland sagen, wir brauchen mehr Zuwanderer. Aber Sarah Wagenknecht hat eine Lücke entdeckt, die schlicht da war. Und das sind Menschen, die nicht rechtsextrem sein wollen, die nicht die AfD wollen.
Und
die genau das bestätigen,
was
Frau Rede-Franz gesagt hat.
Aber im Moment ist sie ja nicht so hoch im Kurs.
Ich sage nicht, dass es viel sind, aber es sind relevante 5, 6% für andere Parteien.
Also im Moment sieht es zumindest so aus, dass es schwierig für sie wird, in den Bundestag zu kommen. Also die große Begeisterung am Anfang, die ist ja jetzt schon sehr schnell wieder gesunken, weil diese Partei nicht unterfüttert ist und weil es nur Sarah Wagenknecht gibt. Und es geht meiner Ansicht nach sehr wohl wieder in die Richtung der AfD. Und Frau Rennefanz, ich finde das, da wollte ich Sie noch mal fragen mit der Brandmauer. Die Entwicklung ist so, dass die AfD sich verdoppelt wenn sie mal nicht noch stärker wird und eine Sperrminorität bekommt bei dieser Wahl, wo denn irgendwann mal eine Grenze gezogen werden soll, dass man sagt, wir gehen mit denen nicht zusammen. Hm. Und Herr Merz hat das ja vorhin auch wieder ganz klar gesagt. Und er hat auch die Gründe genannt. Austritt aus der NATO, Austritt aus Europa. Es würde uns sicherheitspolitisch, es würde uns wirtschaftlich an den Rand drängen oder sehr gefährden. Also ich muss doch bei einer Partei, die sich so geriert wie die AfD, mit einer Kanzlerkandidatin Alice Weidel, die im Bundestag sich aufführt wie eine, null Respekt vor allen Gepflogenheiten, die man hatte in diesem Parlament, ich muss ja deutlich machen, dass das nicht die Demokratie ist, die wir haben wollen.
Aber das wird ja auch ständig deutlich gemacht. Und ich nehme das Merz im Übrigen auch ab, dass er in keine Koalition
mit der... Hinter das Versprechen kann er nicht mehr zurück.
Doch, kann er jederzeit.
Bitte?
Er kann das doch jederzeit machen. Wir haben doch gesehen, was...
Nicht mitmachen.
Aber
nein.
Wir haben doch auch alle...
Das glauben Sie nicht ernsthaft.
Herr Lanz, wir haben
also genauso wenig wie Söder irgendeinen Koalitionsvertrag mit den Grünen unterschreiben kann, würde ich sagen, könnte Friedrich Merz da kann doch eher noch der Söder mit den Grünen was unterschreiben, als Friedrich Merz mit der AfD. Absolut
also
ausgeschlossen.
Also ich habe auch hier gesagt, ich schließe aus, dass Herr Merz etwas mit der AfD macht. Das ist nicht lange her. Und dann hat Herr Merz im Bundestag genau das getan, was er im November versprochen hat, was er nicht tut.
Nämlich
die Mehrheit. Ja, ist ja bekannt. Also kann doch sehr wohl passieren, was in Österreich passiert ist, dass wie an dem besagten Freitag die demokratische Mitte es nicht schafft, sich zu einigen, kann doch nach auch bei uns passieren, dass die nicht zusammenkommen. In Österreich ist das Ganze jetzt wieder zurückgeschwappt, weil die konservative ÖVP mit der FPÖ es sich nicht vereinbart hat. Aber dass sie sagen, das passiert nicht.
Nein, stopp. Ich sage, Friedrich Merz kann das absolut nicht machen. Das ist der Verlust jeder politischen Glaubwürdigkeit. Und ich nehme ihm das auch ab. Und es ist doch bitte schön ein Unterschied, ob man mit jemandem gemeinsam eine Abstimmung macht, weil man etwas zur Abstimmung bringen will, nicht in Absprache mit denen, sondern weil man von dem Argument überzeugt ist und weil das Argument auch wirklich sticht, zu sagen, etwas wird dadurch nicht falsch, dass die Falschen zustimmen. Das ist ja was ganz anderes, als einen gemeinsamen Koalitionsvertrag zu unterzeichnen. Entschuldigung.
Also für mich ist eine ganz klare Position von November, die ich voll geglaubt
habe,
der ich absolut vertraut habe, die dann aus Wahlkampfgründen, so haben Sie es vorhin gesagt,
wir reden immer so taktisch,
über einen Haufen zu werfen.
Ist in Aschaffenburg ein kleines Kind ermordet worden. Entschuldigung, es ist ja jetzt nicht nichts, bitte.
Er hat doch nichts erreicht.
Das ist nochmal was anderes. Das ist der Unterschied zwischen Taktik und Strategie.
Nein, es hat doch, was ich doch sage, mit dem Antrag ist doch überhaupt gar nichts passiert.
Aber es war für das Land möglicherweise wichtig, das mal so klar zu sagen.
Als Signal.
Christina, aber das ist ja der zweite Schritt. Dass er nichts erreicht hat, ist der erste. Ich finde es nur einfach, können wir uns darauf einigen, dass es wirklich einen qualitativen Unterschied macht. Ob ein Herr Merz sich mit denen in einen Konferenzraum setzt, ob er mit denen telefoniert, redet, sogar verhandelt oder einen Koalitionsvertrag unterschreibt oder ob er einen Antrag, von dem er inhaltlich überzeugt ist, zur Abstimmung stellt und die dann zustimmen, was ich schlimm genug finde und auch den Wortbruch. Aber es ist qualitativ ein dramatischer Unterschied. Wir sind noch lange nicht in österreichischen Verhältnissen, wirklich noch lange nicht. Die ÖVP hat ganz anders agiert. Der Friedrich Merz könnte sich gar nicht mehr ins Sauerland zurücktrauen. Ein stockkonservatives Umfeld, wo die AfD sehr klein ist übrigens, sehr klein, weil das zwar ein rechtskonservativer CDU-Verband da ist, aber die AfD hat da nichts zu melden. Ich halte es wirklich für ausgeschlossen.
Einmal Richard, David Precht, bitte Richard. Was ist
ja, ich bin der gleichen Meinung, also das wird nicht passieren. Ich meine, es gibt eine starke Schnittmenge zwischen der CDU und der AfD in der Migrationspolitik. Klar. Es gibt aber auch eine große Schnittmenge zwischen der AfD und dem BSW in der Frage und zwischen der AfD und der FDP in der Frage und Teilen der SPD in dieser Frage. Aber wenn wir uns tatsächlich vorstellen, ein Koalitionsvertrag sollte zwischen AfD und CDU gemacht werden, was soll denn da zur Europapolitik denn wirklich drinstehen? Also die AfD ist der Überzeugung, dass Europa, so wie es jetzt ist, eine Fehlkonstruktion ist und dass das ganze Rad neu erfunden werden muss unter völlig anderen Bedingungen. So, das kann man, da ist viel berechtigte Europakritik drin, aber es ist überhaupt keine realistische Strategie, weil man für alles das Mehrheiten bräuchte und wenn diese Europäische Union einmal auseinandergenommen ist, die kriegen wir nie wieder zusammengesetzt. So, und das weiß die Union auch, da gibt es überhaupt nichts Gemeinsames. Auch in den außenpolitischen Fragen, Ukraine-Politik und so weiter, gibt es zwischen AfD und CDU nicht nur keine Gemeinsamkeiten, sondern die heftigsten Widersprüche. Deswegen diese Sorge, ich meine, ich habe so viele Sorgen, aber diese Sorge habe ich nur nicht.
Ich will es nur nicht ausschließen. Ganz kurz Konstellation, können wir das einmal nur kurz durchspielen? Also folgendes Szenario. Die Linke, Linkspartei, kommt durch diese sehr geniale Silberlocken-Operation. Die schaffen es jetzt irgendwie in den Bundestag. Die FDP bleibt draußen in diesem Szenario. BSW bleibt auch draußen. Ja? Das, was wir hier gerade sozusagen an der Wand im Grunde sehen. Dann würde möglicherweise nach diesem Szenario, sogar sicher, würde Friedrich Merz die Wahl gewinnen. Aber es würde auch für eine Mehrheit in einem links-grünen Lager reichen.
Ja, Herr Lanz, ausgeschlossen, wirklich.
Also warum ausgeschlossen?
Weil wer sollte dieses linke Lager anführen? In diesem Szenario müsste ein, nehmen wir mal an, die SPD hätte 15.
Ich sehe die Mehrheit nicht.
Nicht jetzt genau nach diesem, ich sag Szenario.
Rot-rot-grüne Minderheitsregierung.
Nein, aber Herr Lanz, es wird diskutiert. Nehmen wir mal an, Rot und Grün kriegen alle jetzt noch ein bisschen mehr.
34
sind in dem Szenario passt es nicht. Aber es könnte ja sein, dass Rot und Grün und Linke eine Mehrheit zusammen bilden könnten. Nicht in diesem Chart. Und trotzdem wäre Rot die Hälfte oder deutlich weniger als die Schwarzen. Und daraus einen Regierungsanspruch zu formulieren, ist in einer gestandenen Sozialdemokratie, wo Menschen mit gesundem Menschenverstand abstimmen müssen, ein Harakiri-Unterfangen für einen Parteichef, der eigentlich gerupft ist, der eine Wahlniederlage kassierte. Ich kann es mir. Es wird diskutiert in Berlin. Es wird natürlich gerade so bei Jusos und auch bei den Linken natürlich am allerliebsten. Aber ich halte es wirklich für ein unfassbar wahlkalsiges Szenario.
Ja. Frau Rennefanz, was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Hören Sie das auch?
Ja, ich habe das auch gehört. Also es ist ja auch im Verfassungsblock, sehr populäres Blog von zwei Verfassungsrechtlern diskutiert worden.
Steinbeiß und so?
Genau, Steinbeiß und so. Und ich finde, dass das ist ja immer so ein Gespenst auch, ne? Rot-Rot-Grün. Also seit ich in Berlin über Politik schreibe, wird darüber diskutiert. Ich sehe das, ich sehe das vom Personal überhaupt nicht. Ich sehe das inhaltlich überhaupt nicht. Grünen haben sich doch eher jetzt in Richtung CDU so ein bisschen bewegt. Also und ich fände das auch problematisch. Also
Demokratietheoretisch
also gegen die Bevölkerung.
Ja, genau. Und kriegst linke,
genau,
eine
gegen
linke
die
Regierung.
Bevölkerung. Also und gerade jetzt auch nach der Erfahrung mit der Fortschrittskoalition mit drei Partnern, das fände ich jetzt auch nochmal sehr schwierig. Ja,
es gibt schon noch sowas wie eine gesellschaftspolitische Legitimation nach einer Wahl. Also
ich weiß,
nicht nur
dass
eine
das für viele Journalisten Spaß machen. Ja, aber die haben mit Realität überhaupt gar nichts zu tun. Olaf Scholz ist Geschichte nach der Bundestagswahl. Er wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch Boris Pistorius ersetzt. Ja, und der wird sehr gerne mit Merz zusammen koalieren. Die werden sich wunderbar verstehen. Er wird Außenminister werden. Ne, das ist ein Posten, auf den er sich auch jetzt schon freut und wahrscheinlich innerlich vorbereitet. Und die werden sehr gut miteinander harmonieren, weil Boris Pistorius jene Kategorie von Sozialdemokraten ist, zu denen auch Helmut Schmidt gehörte, die auch in der CDU sein könnten. Und insofern gibt es da keine weltanschaulichen Differenzen, weder in der Migrationspolitik noch in der Außenpolitik. Und deswegen ist das eigentlich eine ziemlich klare Angelegenheit.
Was da passieren wird.
Die SPD schneidet richtig grottenschlecht ab und die Grünen kriegen doch noch ihre Chance. Aber das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die es gibt. Und alles andere ist
Dann Quatsch. Sind wir doch schon beim Thema Außenpolitik. Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz. J.D. Vance, ich glaube, hat den Kollegen vom Wall Street Journal irgendwie ein Interview gegeben, habe ich mitgekriegt. Soll, glaube ich, morgen erscheinen.
Ja, morgen.
Und alle haben Angst vor diesem Interview.
Vor der Rede um 14.30 Uhr.
Und vor der Rede um 14.30 Uhr, exakt.
Die wird hart.
Können Sie das einmal, wer möchte erklären?
Naja, in den amerikanischen Medien gibt es schon die ersten, unter anderem auch aus dem Umfeld von J.D. Vance, die sagen, diese Rede
wird Europa schockieren. Ich habe in einem amerikanischen Medium Shock and Awe gelesen, die alte Bush-Analogie beim Irakkrieg. Es wird hart, aber es wird jetzt auch nicht mehr überraschend, weil Donald Trump hat alles schon gesagt. Jetzt wird es nur noch mal J.D. Vance auf der Bühne in München sagen, ihr müsst eure Hausaufgaben alleine machen, wir sind raus. Und übrigens, die Ukraine verhandeln wir jetzt vorher noch mal gemeinsam für euch. Ihr macht aber dann danach die Friedenssicherung, die Finanzierung und den Wiederaufbau. Also um es sehr zugespitzt zu formulieren, wird es ungefähr so ablaufen.
Ja, das ist das Auseinanderbrechen des sogenannten Westens jetzt erstmal so an diesem Wochenende. Und wir erinnern uns, am Tag der Münchner Sicherheitskonferenz zu Beginn vor einem Jahr hat Russland den Tod von Alexei Nawalny gemeldet. Das beherrschte natürlich die Sicherheitskonferenz. Also Moskau hatte es geschafft, eine sehr grausame Botschaft zu senden. Dieses Jahr ist es so, dass man die Botschaft hat, Putin wird das bekommen, weil es dieses Telefonat mit Trump gegeben hat über die Ukraine. Und der amerikanische Verteidigungsminister hat es ja dann auch mitgeteilt. Die kommen nicht in die NATO, was denen langfristig in Aussicht gestellt worden war. Und sie werden ihre Grenzen nicht, also völkerrechtswidrig angeeignetes, von Russland überfallenes Land, werden sie abtreten müssen. Das beherrscht jetzt erstmal, das ist der Aufschlag für diese Sicherheitskonferenz. Und damit ist die Bemühung Europas und auch Deutschlands und die Waffenlieferungen und all die Hoffnungen, die man hatte, dass die Ukraine das überleben wird, in ihren alten Grenzen gestorben. Das wird nicht mehr passieren. Und meiner Ansicht nach ist das, sollte es je dazu kommen, werden wir in die Zukunft gesehen noch ein anderes Problem haben, unabhängig davon, dass wir dass wir sehr viel bezahlen müssen. Putin wird nach einer gewissen Zeit weitermachen. Er wird sich damit nicht zufrieden geben. Und solange die amerikanische Administration so ist, wie sie jetzt ist, wird sie das auch nicht weiter interessieren.
Was passiert da gerade? Vielleicht erst Richard David Precht gefragt.
Die Ukraine hatte den großen Wunsch, Teil des Westens zu werden.
Die zwei großen Jungs, und die machen das jetzt untereinander aus.
Die Ukraine hatte den großen Wunsch, Teil des Westens zu werden. Jedenfalls Zelenskys Regierung und all die sie ihn gewählt haben, also die Mehrheit in der Bevölkerung, eines Westens, den es so nicht mehr gibt. Das muss man ganz klar sagen. Die Ukraine ist unter die Räuber gefallen. Ja, Putin bekommt Land im Osten. Trump ist völlig egal, wo die Grenze zwischen Russland und der Ukraine verläuft. Das interessiert ihn nicht. Im Zweifelsfall weiß er nicht mehr, wo die verläuft. Das wird ihn also für ihn nicht weiter schmerzen. Und woran Trump interessiert ist, sind die Bodenschätze der Ukraine. Das heißt, der eine klaut das Land, da sind auch eine Menge Bodenschätze. Und der andere versucht zu sagen, jetzt haben wir euch so lange unterstützt, jetzt wollen wir auch unseren Preis dafür. Und ihr habt doch wunderbare Vorkommen, ne? Ihr habt Titan, ihr habt Lithium, ihr habt seltene Erden. Lithium freut sich Elon Musk schon besonders drauf, das braucht man für Batterien. Das heißt also, das Land soll jetzt quasi ausgeplündert werden. So, jetzt muss ja irgendwas aus dem Land werden. Ja, also irgendjemand muss ja den Wiederaufbau finanzieren und irgendjemand müsste die Grenze sichern. Nur das können die Europäer machen. So ist es. So, das heißt also,
Das ist der dritte und der vierte Teil dieser Ansage.
Wir hätten eine ganz üble Rolle in dem Stück zu spielen. Wir zahlen. Ja, das, was wir eigentlich haben wollten, einen stabilen, sicheren Frieden, wissen wir nicht, ob wir den kriegen. Und die Friedenssicherung, die davor gewesen ist, kann Europa nicht leisten. Also eine Grenze, die fast 2000 Kilometer lang ist. Ja, da sollen ja nicht ein paar Grenzposten hingestellt werden, sondern da soll dauerhaft verhindert werden, dass es denkbar ist, dass russische Soldaten darüber kommen.
So.
Und dann auch noch unter der Voraussetzung, dass die USA sagen, das ist eure Angelegenheit, das ist keine NATO-Frage, wir mischen uns nicht ein. Das heißt also, wenn russische Soldaten über die Grenze kommen würden, dann wären wir im Krieg mit Russland ohne die Unterstützung der USA. Das Ganze ist also, ich weiß nicht, ich mag das Wort Deal in dem Zusammenhang nicht, weil ein Deal hört sich so an, als würden wir beide ein gutes Geschäft miteinander machen. Das ist eine Erpressung, das ist eine diktatorische Ansage von oben, das ist despotisches Verhalten. Und wir Europäer, wir bezahlen jetzt dafür, dass wir in diesen 3 Jahren, die dieser fürchterliche Krieg geht, nicht eigenständig gehandelt haben, sondern immer nur im Windschatten der USA agiert haben, ohne uns Gedanken darüber zu machen, was passiert denn eigentlich, wenn es da einen radikalen Regierungswechsel gibt, und den gibt es. Wir haben keine eigenständige Friedensbemühungen in dieser Zeit gemacht. Wir haben ja gesagt, Putin will nicht verhandeln, das macht so keinen Sinn. Und so
weiter.
Wir fordern. Aber wir haben überhaupt gar nichts gemacht in dieser Zeit. Ja, wir haben der Ukraine Waffen geliefert, das ist richtig. Ja,
aber auch nicht so, dass sie
sich wirklich... Ja, aber wenn wir noch mehr geliefert hätten, dann wären wir ein enormes Risiko eingegangen. Und ich kann schon nachvollziehen, dass es da irgendwo eine Grenze gibt. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, wir hätten jetzt noch viel weitreichendere Waffen liefern sollen. Ich bin nicht ganz unfroh darüber, dass man das nicht gemacht hat. Aber das große Versäumnis besteht, dass wir in diesen 3 Jahren eine eigenständige europäische Position aufgebaut haben, sodass wir heute berechtigterweise am Verhandlungstisch mitsitzen können. Nein, passiert nicht. Ja, man reist nach Saudi-Arabien, die Welt zu Gast bei Freunden.
Also die beiden,
ja, da gibt,
ne,
es einen hochsympathischen Diktator, der die beiden Putin und Trump gerne willkommen heißen wird. Und die handeln dann geschickt irgendetwas aus, ohne die Ukraine zu fragen.
Das ist der Punkt.
Und mit einer Rolle für die Europäer, die sie, wenn sie auch nur halbwegs Mumm und Selbstwertgefühl haben, so nicht annehmen können.
Und wissen Sie, was noch so tragisch ist? Dann hat der Trump gestern in dieser Pressekonferenz auch noch gesagt, ja, dieser Zelensky,
genau,
the approval rates are not that high. Also der hat dem so richtig noch einen mitgegeben.
Der muss sich mal wieder Wahlen stellen.
Delegitimiert. Und das ist nach diesen 3 Jahren dieses Mannes da in dem schwarzen Pullover, ist das unfassbar tragisch.
Das ist deswegen auch so hart, weil man es da mit jemandem zu tun hat. Wir erinnern uns an andere Fälle. Und in seinem Fall war es eben anders, als er angeboten bekam von den Amerikanern mit dem Hubschrauber, mit dem Flugzeug, ja, raus.
Stimmt.
Also dann sagte er, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition.
So ist es.
Dieser Mann ist da geblieben,
so ist es,
und hat sich gestellt. Anders als viele andere es gemacht haben. Insofern eine ganz andere Situation. Frau Rennefanz, das hat sich ja alles so ein bisschen im Grunde abgezeichnet. Wie kann es eigentlich sein, dass wir jetzt am Vorabend zu einer Sicherheitskonferenz, und ich kriege auch diese Aufgeregtheit so in politischen Kreisen mit, wie kann es ernsthaft sein, dass wir davon so überrascht sind, so kalt erwischt werden, so als hätte sich nichts davon in irgendeiner Form vorher zumindest erahnen lassen.
Weil die
Trump hat nie was anderes gesagt.
Weil die Westdeutschen noch keinen Systemwechsel erlebt haben und das jetzt wirklich ein Einschnitt ist. Also
Ich glaube, es ist wirklich schwer, ich meine das gar nicht respektierlich, aber
dass wirklich einfach gerade auch mit diesem engen Verbündeten Amerika, ja, also Wertegemeinschaft, was ist jetzt davon, das stellt ja jetzt wirklich, was passiert, alles wirklich richtig große Fragen werden jetzt gestellt, ne? Und es gibt einen enormen Elitenaustausch, sowas gab es ja in der alten Bundesrepublik, gab es alles noch nicht, ne? Und ich will jetzt nicht behaupten, dass man das jetzt, wenn man aus Ostdeutschland kommt, das alles besser weiß und überhaupt nicht.
Nein, aber
nicht,
Sie haben es erlebt.
Aber man weiß eben, wie sich Dinge sehr schnell verändern können, von denen man dachte, dass sie in Stein gemeißelt sind und dass sie absolut fest sind. Und ich bin auch, also das ist jetzt eigentlich die wahre Zeitenwende, ne? Also diese quasi Neuordnung der Welt auch, ne? Und ich bin noch gar nicht, also so an dem Punkt zu sagen, wie ich das jetzt wirklich finde, muss ich sagen. Es gibt ja auch noch keinen Deal.
Nee.
Also es gibt jetzt erstmal diese Ankündigung und offenbar gibt's Verhandlungsteams, aber wir wissen noch nicht, was da letztlich rauskommt dabei.
Aber der Weg ist gezeichnet, dass es ohne uns stattfindet, ne?
Das ist aber auch total absehbar gewesen, weil wir 3 Jahre lang, das hat ja Richard David Precht alles jetzt ausgeführt, es nicht geschafft haben, unsere strategischen Ziele zu definieren und als Europa auch zusammen aufzutreten. Und das tun wir jetzt auch nicht. Ne? Und dann Petitionen zu schreiben, naja, da lacht sich der Trump wahrscheinlich eins. Aber ich meine, Putin wollte, dass die Ukraine neutral bleibt, aber er wollte auch auf der ganz großen Bühne wieder mitspielen. Also jetzt mal als Gedankenspiel, ja, wenn er womöglich jetzt diese Ansprache auch von Trump bekommt, wir große Nationen und so, wir setzen uns jetzt zusammen, gäbe es womöglich doch vielleicht die Chance, doch auch wieder mit Putin in irgendeiner Art
den Kopf
irgendwie zusammen zu kommen, nicht in irgendeiner Gemeinschaft, aber irgendein Auskommen miteinander.
Zum Beispiel energiepolitisch meinen Sie oder
Nein. Also soweit sind wir noch. Soweit sind wir noch. Noch nicht. Erstmal, dass es wirklich, also Frieden fände ich. Ich meine, ich fände es schon gut, wenn es Frieden in der Ukraine gäbe und wenn das Sterben aufhören würde und dass die Grenzen von 1991 wieder erreicht werden. Na sorry, das habe ich irgendwie immer für schöne Ankündigungen gehalten, aber das ist ja total unrealistisch. So. Aber dass man irgendwie das Land, was von dem Land übrig ist, dass man das wieder aufbauen kann, dass man den Menschen dort eine Zukunft geben kann und dass man irgendwie halt ein Auskommen findet mit diesem Russland.
Wenn Frau Dunz, wenn wir nicht in der Lage sind, den Ukrainern 20% des Staatsgebiets wären dann ungefähr weg, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Mhm. So ungefähr. Und auch mindestens 20% der Wirtschaftsleistung sind dann auch einfach weg. Die Ukraine war vorher schon ein armes Land. Sie wird ein ärmeres Land hinterher sein. Das ist ein völlig zerstörtes und vor allen Dingen auch völlig traumatisiertes Land. Das heißt, wenn wir uns an dem Punkt ehrlich machen, müssen wir auch davon ausgehen, und ich habe das selbst in Gesprächen dort erlebt, es gibt keinen Ukrainer, keine Ukrainerin, der dir nicht irgendeine fürchterliche Geschichte mit Russen erzählen kann. Jeder hat irgendjemanden verloren, jeder kennt jemanden, der zu Tode gefoltert oder übelst misshandelt wurde. Es gibt schreckliche Geschichten, die sozusagen im kollektiven Gedächtnis der Ukraine sind. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du in einem solchen Gefühl lebst, fehlt mir die Vorstellung, wie daraus Zukunft entstehen soll. Wie soll sozusagen der Glaube von Eltern entstehen, die ihre kleinen Kinder sehen und sagen, das ist ein guter Ort für dich, hier kannst du dir echt was aufbauen. Dann wird der Reflex sein zu sagen, pass auf, nicht mit denen, dann gehen wir.
Genau.
Und zwar Richtung Westen.
Ja, also
dann gehen wir nach Deutschland.
Wenn der Krieg zu Ende ist, gibt es den ganz großen Exodus.
So, das ist der Punkt. Sind wir denn darauf vorbereitet?
Also, ich würde gern an eine Stelle noch zurückgehen. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja die Zementierung von Autokratien, dass die unsere Partner, an die wir immer geglaubt haben und die Deutschland, also die Amerikaner, die uns die Demokratie gebracht haben, das ist das ein ganz großes Versäumnis der Regierung. Nachdem Trump erstmal nicht wiedergewählt worden war, man wusste genau, was das für ein Typ ist. Und wir mussten uns darauf einstellen, dass er zurückkommt. Und wir haben nichts dafür getan, dass wir uns dagegen abgehärtet haben. Und jetzt sehen wir, wie zwei, ein Diktator und ein, der wird in dieselbe Richtung gehen, über uns entscheiden. Und es spielt keine Rolle mehr, das Völkerrecht. Dann nimmt man sich das von der anderen Seite.
Strafgerichtshof, da haben wir, alles raus.
Ja, genau, Institutionen sind nicht mehr. Das heißt, wir werden eine Erschütterung unserer bisherigen Lebensweise erleben, sodass ich finde, dass man, auch wenn es so wünschenswert ist, was ja klar ist, jeder will Frieden und keiner will, dass die Leute weiter sterben. Aber die Vorstellung, dass wir mit Putin noch irgendwas machen, also ein so gefährlicher, brutaler, absolut skrupelloser Mann, mit dem fangen wir also dann wieder, weil es ja irgendwie, ja, früher war es ja auch nicht so schlimm und nicht so schlecht und so. Das finde ich, wir müssen unsere Position finden, dass wir wirklich dann dagegenhalten. Es werden wahrscheinlich noch mal Millionen gehen aus der Ukraine.
Also man weiß es nicht, aber ich kann es mir...
Aber was heißt jetzt dagegenhalten? Also
dagegenhalten heißt für mich, dass wir mit dieser, also wir können uns auf nichts einlassen, was die Ermordung der oder des Nachbarstaats, der Menschen in den Nachbarstaat in irgendeiner Weise für uns manifestiert. Wir können das nicht akzeptieren.
Ja, dann müssen wir aber Truppen schicken, der Bundeswehr,
nein,
oder?
Nein, das ist, ich rede wirklich nicht dem Krieg das Wort.
Aber das eine sind sozusagen die diplomatischen Beziehungen, die Frage, wie sich sowas wieder normalisieren kann. Ja. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne verstehen, sind wir darauf vorbereitet, wenn möglicherweise eine wirklich neue, starke Fluchtbewegung dann kommt, wenn die Leute sagen, pass auf, ich kann mir unter solchen Umständen keine Zukunft vorstellen. Ganz egal, ob Putin morgen wieder vor der Haustür steht oder nicht. Aber wenn man das einmal vor Ort auch erlebt hat, dann versteht man, da gibt es keine Hoffnung. Menschen leben doch unglaublich davon, dass sie zutiefst davon überzeugt sind, dass das Morgen besser ist als das Heute. Ja. Und dass das Morgen ihre eigenen Kinder besser ist als das Heute. Und wenn dieser Glaube weg ist, was macht das mit einer Gesellschaft, Richard?
Ja, fürchterlich. Also ich gehe davon aus, dass zu den über 6 Millionen Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflohen sind, zum allergrößten Teil Frauen und Kinder, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückgehen werden in dieses Land, dass die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist, sondern dass es deutlich wahrscheinlicher ist, dass die Männer, die im wehrfähigen Alter sind und die jetzt nicht raus dürfen, dann zu ihren Familien gehen werden, die in vielen Ländern ja auch erfolgreich Fuß gefasst haben. In Deutschland etwas weniger als in anderen Ländern, gibt es auch eine Menge Gründe für, aber insgesamt gut Fuß gefasst haben. Das heißt also, da findet ja ein Brain Drain statt und auch ein People Drain. Mhm. Also wenn man sich überlegt, dass dieses Land, dass die enorme Schulden danach hat, dessen Bodenschätze an die USA gehen, jedenfalls nach der Vorstellung von Trump, und dass dann auch noch neben den Leuten, die sie ohnehin schon verloren haben, noch mal einen erheblichen Teil seiner Bevölkerung verliert, ist die Ukraine ein Lost Country. Und übrigens, aber das nur als Fußnote gesagt, wir haben ein großes Problem mit Leuten aus Afghanistan. Im Grunde genommen die Bevölkerungsgruppe bei uns, wo wir aus Syrien, aber noch stärker aus Afghanistan, von verwirrten, kriegstraumatisierten und von denen wir jetzt mehrere als Attentäter erlebt haben und als Aggressoren und Messerstecher und als Mörder. Die Menschen, die aus der Ukraine kommen, das sind dann, die jetzt dann kommen, sind die Leute, die den Schützengraben erlebt haben in Donetsk, ja, die ihre Kameraden zerfetzt sehen haben, die zum Teil gefoltert werden und geworden sind.
Grauenvolle
Sachen. Diese Leute werden auch zu uns kommen und sie werden auch ein Teil in unserer Gesellschaft werden. Und man kann sich sehr gut ausrechnen, was passiert. Das Image der Ukrainer, ja, die wir bisher gefeiert haben für ihren Widerstand gegen Putin, wird sich rasant in der Bevölkerung verändern, wenn sehr viele kriegserfahrene und leider auch kriegstraumatisierte Männer aus der Ukraine zu uns kommen.
Das ist jetzt aber eine sehr düstere Voraussage. Ja. Vielleicht könnte man dagegen, also da gibt es ja auch Erfahrungen aus der Geschichte, wie man zerstörte Länder, die keine Demokratie hatten, aufbaut, wie man da Zukunftsoptimismus schafft, also Stichwort Marshallplan.
Wer soll diesen Marshallplan? Die USA ziehen sich raus.
Ja, aber muss man ja mal drüber nachdenken.
Aber darüber muss Europa, also das ist die Verantwortung
wir sind leider am Ende der Zeit. Hätte euch gerne noch sehr viel länger zugehört. Ich nehme die optimistischere Variante, damit das klar ist jetzt zum Ende der Sendung. Ich glaube an diesen wie auch immer gearteten Marshallplan. Danke euch ganz herzlich für diesen wirklich späten Besuch in der Sendung. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.